Aber einfach ja zu akzeptieren, dass der Handball gerade in dieser Phase drin ist, dass so viele Tore fallen. Und trotzdem sagt er, am Ende zählen halt die 2 Punkte. So, und da redet dann irgendwann auch keiner mehr drüber.
Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Hölle Nord meets Schönes Ding Weiche. Auf der einen Seite der gemeinsame Podcast von SG und SHZ, gehostet von Sportreportern. Auf der anderen Seite der älteste Fan-Podcast über den nördlichsten Handball-Bundesligisten, gehostet von bis zu 4 SG-Anhängern. Und heute machen wir gemeinsame Sache. Mein Name ist Yannick Schabbert und ich sitze heute hier beim Freien Radio Fratz zusammen mit David, Sönke und Kap Heister. Moin ihr drei.
Moin moin.
Moin moin, moin Yannick.
Das Besondere, dieser Podcast erscheint sowohl als Hölle Nord Podcast als auch als Schönes Ding Weiche Podcast. Der Inhalt ist derselbe, ausgenommen der jetzt folgende erste Teil, denn den gibt es nur bei Hölle Nord, denn ich möchte natürlich von euch dreien wissen, was ist das für ein Podcast? Warum heißt der so? Seit wann gibt es den? Wer seid ihr eigentlich? Worüber sprecht ihr hier? Sollte man den Podcast hören? Sollte man ihn vielleicht nicht hören? Nein, Spaß, auf jeden Fall sollte man den Podcast natürlich hören. Und das wäre relativ sinnbefreit, wenn ihr euren Hörern in der 74. Folge von euch nochmal erzählt, wer ihr seid. Und genau aus dem Grund gibt es diesen Teil eben nur bei Hölle Nord. Und dann, wenn wir quasi in euren Ablauf reinwechseln, wenn wir über die SG sprechen, was da los ist, was in der Handballwelt los ist, dann wechseln wir eben in die gemeinsame Folge, in den gemeinsamen Podcast. Schönes Ding, Weiche. David, vielleicht erzählst du uns einfach mal, warum es diesen Namen gibt, wie dieser Name zustande gekommen ist.
Also man könnte jetzt wahrscheinlich eine sehr lange Rede darüber schwingen, über berühmte Persönlichkeiten auf unserer Nordtribüne, aber am Ende kann man es alles auf ein Wort runterbrechen und das nennt sich Knudi. Das ist einfach ein sehr langjähriger SG-Fan, der schon einiges mitgemacht hat und immer wieder faszinierende Geschichten liefert, sagen wir es einfach mal so. Und er ist einfach jemand, der diesen Satz so geprägt hat. So dieses Schönes Ding Weiche, das war irgendwie immer so, wenn man sich getroffen hat, das kann als Grußformel verwendet werden. Also bringt das ruhig in euren alltäglichen Sprachgebrauch rein, bei Familienfeiern oder wo auch immer ihr gerne möchtet. Es ist so Grußformel gewesen und gleichzeitig Ausdruck, wenn es mal wieder richtig geil bei der SG lief. Und das haben wir irgendwie, weil das so kultig war. Also ich bin damit irgendwie hier in der Fanszene groß geworden und die Leute, die schon länger als ich dabei sind, kennen das auch, weil er einfach diesen Satz geprägt hat. Und wir haben ihn ja deswegen auch in unserem Intro ein bisschen verewigt. Also die Stimme, die ihr bei unseren Episoden im Anfang immer hört, die den Text liest, das ist unser Knudi.
Sehr, sehr schön. Es gibt, glaube ich, mittlerweile 3 Fan-Podcasts über die SG. Schönes Ding, Weiche, Harz und Hut.
Harz und Hut. Und
2 Minuten wegen Meckern.
Genau.
Genau. Seit wann gibt es euch und wie kam die Idee zustande damals? Ich spreche keinen hier besonders an, wer sich berufen fühlt. Möge antworten.
Ja, seit wann gibt es uns? Ich glaube 2021.
2020,
genau. Im ersten Lockdown kam, glaube ich, die Idee auf damals, als keine Spiele stattfanden, als nichts los war, uns irgendwie zusammenzufinden und vielleicht einen Podcast zu machen, um über die SG zu reden, um die Leute am Laufen zu halten, auch gerade dann, als es losging wieder mit den Spielen, wo wenig Leute in der Halle sein durften, konnten und dann die Leute mitzunehmen, ein bisschen was untereinander zu machen, so diesen Podcast auf die Beine zu stellen und genau, das war diese ursprüngliche Idee von David, muss man auch sagen, er hatte die Idee damals in den Raum gebracht und ziemlich schnell wurden wir 4, dann haben wir 4 uns dann zusammengefunden und über Radio Fratz dann direkt die Connections auch gehabt, dass wir hier aufnehmen konnten, wo wir professionelle Bedingungen haben, um Podcasts aufzunehmen. Wir haben es dann öfters mal im Lockdown auch getrennt machen müssen via Skype oder so und so weiter und so fort. Und
ich erinnere mich auch an meine Folgen, die so waren und das hat keinen Spaß gemacht.
Das hat absolut keinen Spaß gemacht.
Das ist eine Video- und Audioqualität, die wirklich kein Mensch braucht.
Ja.
An dieser Stelle müssen wir vielleicht auch einmal ganz kurz Sven grüßen, der leider hier heute nicht dabei sein kann. Der lässt sich den Urlaub schmecken, aber der ist normalerweise derjenige, der unsere Runde vor allen Dingen mit einer guten Portion Fachwissen über Schiedsrichterentscheidungen würzt, damit wir nicht so viel komisches Zeug reden, wenn wir uns mal
der einzige von uns, der die Regeln kennt quasi.
Inzwischen würde ich sagen, sind wir alle besser geworden.
Ja. Stimmt, dank Sven.
Bandland.
Ja, ich hätte euch gleich, oder jetzt können wir das ja machen, dass ihr quasi, also Sven ist als Schiedsrichter im Land unterwegs, daher die genau. Expertise. Ja, David, vielleicht magst du mal ein paar Sätze über Sönke sagen oder einfach nur zwei Sätze, damit wir einmal wissen, mit wem wir das da zu tun haben.
Meine erste Erinnerung an Sönke war eine Schwerin-Auswärtsfahrt, wovon eine ganze Menge wahrscheinlich besser im Mantel des Schweins drüber hüllen. Nein, also ich weiß nicht, welches Jahr war das, Sönke? Wann bist du dazugekommen?
2004.
2004. Und auch zugezogen, ne?
Nein.
Hier geboren?
Ja, ich muss nicht mal das weiß ich.
Gebürtiger Flensburger, überzeugter Flensburger.
Oh, okay.
Ich bin bloß relativ spät eben zum Handball gekommen. Also ich bin 34 gewesen, als ich dann, oder ich bin 33 gewesen, also 2003 war ich nämlich die ersten zwei, drei Mal in der Halle gewesen und 2004 dann Dauerkarte gehabt und irgendwie fand ich den Mittelblock sehr geil und gab damals auch so ein paar Vorfälle mit geschmissenem Feuerzeug und da ich bei diesem Spiel dabei war und gesehen hatte, dass das nicht aus diesem Mittelblock war, sich aber die gesamte Welt darauf eingeschossen hatte, fühlte ich mich so ein bisschen, die sind ja gar nicht so böse, wie alle sagen und bin dann 2004 das erste Mal nach Gommersbach mitgefahren und dann irgendwann eben auch nach Schwerin, das war wohl mein erster legendärer Auftritt.
Dein Einstand quasi.
Okay, also SG-Fan, aber auch schon satte 22 Jahre.
Ja.
Das kann sich ja auch schon sehen lassen. Ihr beide wiederum kennt nicht nur die Campushalle, die GP Joule Arena, Flens Arena, wie auch immer sie dann hieß. David vielleicht. Du hast schon über Sönke was gesagt, ne? Dann sagt Sönke mal was über Kap Heister.
Soll ich was über Kap Heister sagen?
Ja, erzähl.
Also nach meinem Wissensstand ist Kap Heister irgendwie in der Halle geboren. Also auf jeden Fall gibt es Geschichten aus hier.
Wikinghalle,
genau. Auf jeden Fall in meinem Gedächtnis habe ich Geschichten aus der Wikinghalle, wo Kap Heister erzählt hat, dass er schon im Tor gestanden hat, also nicht im Tor, sondern im
Geräteschuppen
da, in diesem Rolltor, was da hochgeklappt worden ist. Mit seinem Bruder zusammen irgendwie seit 35 Jahren bestimmt Handballfan, SG-Fan.
Bestimmt, ja.
Ja.
Also wann genau ich das erste Mal mitgenommen wurde, in die Wikinghalle kann ich nicht so genau sagen, aber tatsächlich.
Kap Heister aber auch der, zu dem ich als erster so ein bisschen Bezug hatte, auf dieser Gummersbach-Tour, die ich gerade erwähnt hatte. Da haben wir uns dann ein bisschen besser kennengelernt und heute würde ich ihn auf jeden Fall als einen meiner besten Freunde bezeichnen. Wie alle drei übrigens auch. Also das ist schon.
Das muss er jetzt aber nochmal nachschieben.
Das schon genau. Genau, also es gibt schon Ranking. Also. Nee, aber es ist ja neben der Tatsache, dass wir den Handballsport als Hobby teilen, sind wir, glaube ich, auch ein sehr eingeschworener Freundeskreis.
Ja. Warum nennen wir dich so?
Oh Gott, das ist eine ganz lange Geschichte.
Also eigentlich
ist die Geschichte gar nicht so lang. Das war früher, Kap Heister sein heißt ja, ist ja die Bedeutung für weg sein oder so. Und früher, wenn wir feiern waren, dann war es oftmals so, dass ich dann auf irgendeiner Sidequest unterwegs war oder so und einfach nicht mehr da bin. Und dann dieses Jahr ist schon wieder Kap Heister gegangen und dadurch ist Kap Heister dann irgendwann hängen geblieben. Ja. Mittlerweile nicht mehr so, also immer noch der geläufige Spitzname, manche nennen mich auch Finn mittlerweile. Eine ganze Zeit lang hieß ich überall, war ich nur als Kap Heister bekannt. Sogar mein Papa hat mich Kap Heister genannt. Also das war.
Und genau. Bruder eben von Sven, der heute nicht da ist.
Genau, richtig. Er ist mein großer Bruder.
Genau. Jetzt hast du noch die Ehre, was über David
was
zu
über
sagen,
David zu
damit
sagen.
Wir euch drei hier einmal
ja.
vorgestellt haben.
Die Geredeschuppen kenne ich auch.
Aber da kannten wir uns noch nicht.
Ja, stimmt. Das ist
wir so. Haben uns dann ja erst in der Förderhalle kennengelernt. Ende der 90er Jahre, glaube ich, muss das dann ja irgendwann gewesen sein, als du dann plötzlich ein No Name Boys Polo-Shirt in die Hand gedrückt bekommen hast und ja, auf einmal Teil der Gruppe gewesen bist. Ja. Und seitdem kennen wir uns, seitdem gehen wir zusammen zur SG und sind auch richtig dicke Freunde, schon viel erlebt zusammen, schon auch eine ganz lange Zeit einfach und eine super Freundschaft, die ewig hält.
Also eine eingeschworene Gemeinschaft, könnte man sagen. Und ich zumindest finde, das merkt man euren Folgen auch an. Habt ihr so Rollenprofile in diesem Podcast? Also Sven haben wir schon gehört, der kennt sich mit Regeln irgendwie aus. David, du machst, glaube ich, immer so die Anmoderation. Habt ihr so eure Steckenpferde oder mischt sich das dann am Ende alles?
Also ich glaube, wir haben damit vor allen Dingen, also was wir, glaube ich, vor allem geändert haben jetzt in der letzten Zeit, ist, dass wir die Spielberichte ein bisschen anders angehen. Also, dass wir sie zum einen ein bisschen komprimierter machen wollen, als in der Anfangszeit, wo wir einmal im Monat aufgenommen haben und dann sehr lange Folgen entstanden sind, sodass wir jetzt auch sagen, wenn der eine oder andere dann live in der Halle jetzt bei einem spannenden Spiel nicht gerade in der Lage ist, noch nebenbei Notizen zu machen oder sich das Spiel nicht hinterher nochmal angucken kann, dann übernimmt das einfach jemand anders, sodass wir uns das auch das mehr teilen. Ich würde sagen, das ist vor allen Dingen so die größte Änderung, weil ich da am Anfang das eigentlich fast immer gemacht habe. Auch jetzt ist es so, dass Finn zum Beispiel, glaube ich, ein ganz gutes Händchen dafür hat, einfach aus anderen Fanlagern, von anderen Fanszenen vor allen Dingen Infos einzufangen, zu gucken, was passiert bei denen. Also auch der Handball hatte ja eine Zeit lang eine sehr aktive Ultrabewegung, würde ich jetzt mal sagen. Das ist natürlich alles so ein bisschen Vergangenheit, aber nichtsdestotrotz gibt es immer noch aktive Fangruppen, die auch mit mehr als einfach nur ein bisschen Stimmung in der Halle auf sich aufmerksam machen, wo es kritische Spruchbänder gibt oder richtige Fangesänge, die ja sonst beim Handball nicht unbedingt üblich sind, was alles so ein bisschen aus dem Fußball rüberschwappt. Von daher würde ich fast sagen, das ist so deine Spezialität. Ja. Da findest du vor allen Dingen auf Social Media dann auch immer eine ganze Menge, wo die Leute sich dann geäußert haben. Und Sönke ist irgendwie sowas dazwischen. Also vor allen Dingen unser Rechtsgelehrte.
Ja, das ist also ein bisschen Faible für Recht habe ich. Aber ich glaube, ich bin auch, wir sind alle schon sehr emotional, aber ich bin, glaube ich, eher der sich dann auch mal gut aufregen kann und dem dann auch irgendwie keinen Riegel vorschiebt und dann, ich will nicht sagen, sich um Kopf und Kragen redet, aber es stimmt vielleicht dann doch. Aber schon kurz davor.
Ihr erscheint alle zwei Wochen, du hast eben schon gesagt, früher mal alle vier, da hatte man gut was zu hören. So. Aber wir haben eben festgestellt, alle zwei Wochen am Ende kommt das ähnlich raus, ne? So,
genau,
was die Zeit angeht.
Ungefähr bei einer Stunde. Ja. Wir versuchen uns echt dran zu halten, weil man einfach merkt, dass man sonst auch selber irgendwann müde wird so vom Reden.
Ja, ihr seid manchmal, habe ich auch, manchmal zu viert, manchmal zu dritt. Ihr habt aber auch manchmal Gäste. Ja, manchmal seid ihr sogar zu zweit. Letztes war eine Folge, da wart ihr zu zweit.
Ne? Genau, manchmal schlägt die Urlaubszeit jetzt.
Ja. Aber ihr habt auch manchmal Gäste. Wer war zum Beispiel schon hier bei euch mal zu hören und wie oft macht ihr das?
Ja, meistens sind unsere Gäste ja Freunde aus der Fanszene. Also Sven zum Beispiel häufiger da gewesen, von den Wikingern sind Kollegen da gewesen. Richtige Prominente als Gäste haben wir eigentlich nicht. Das ist aber auch gar nicht unser Steckenpferd. Das ist das gar nicht, was wir wollen. Wir wollen keinen Spieler haben, um den zu fragen, wie groß sein Bett ist. Das ist immer unser interner Running Gag. Weil das ja eigentlich immer so die typischste Frage an Kreisläufer auf Fanrunden ist oder so. Ja, ansonsten, wir haben ein Interview mit Holger geführt. Das war ein bisschen professioneller. Aber ansonsten versuchen wir eigentlich, wir wollen ja insgesamt den Handballsport schon sehr stark aus Fansicht betrachten. Also unsere Aufgabe ist es ja nicht, ganz neutral nur über die sportlichen Ereignisse zu berichten, sondern wir wollen ja ein bisschen die Leute mitnehmen, was passiert auf der Nordtribüne, wie fühlt sich der Fan, wenn ein Spieler sich verhält, was mit einem Verein passiert und dementsprechend haben wir eben als Gäste eher Berichte von Fans, die ewig dabei sind oder die viel auswärts fahren oder die eben auch irgendwas Besonderes in der Fanszene betrachten. Also wir haben die Vorsänger mal hier gehabt zum Interview. Sven Anker ist häufiger hier gewesen, weil er eben viel über Fankultur erzählen kann.
Und dann gehen wir auch ohne große Umschweife in die Spiele rein, würde ich sagen. Das ist jetzt im ersten Hannover gewesen und da kann Sönke was sagen.
Da kann ich ein bisschen was zu erzählen, genau. Also fangen wir erstmal an, erschreckend leeres Haus. Ich habe nicht die genaue Zuschauerzahl im Kopf, 3700 glaube ich, irgendwie so in der Größenordnung. Kommt also wirklich durch. Erschreckend leer. Ich hatte wieder das Glück, dass ich Sitzplätze gewonnen hatte, was natürlich für die Spielübersicht ein ganzes Stück besser ist. Wir starten eigentlich ganz gut in das Spiel, 4-1 nach 4 Minuten. Allerdings sind das dann knapp 60 Sekunden später, steht es dann 4-4. Bei Hannover fiel dann immer wieder Fischer auf, der sich irgendwie herausgetan hat. Bei uns fiel Püttlik auf. Fischer durfte sich auch schon so ein bisschen an seinen neuen Arbeitgeber gewöhnen. Also der ein oder andere Ruf aus dem Publikum hat ihm schon erklärt, was das bedeutet, wenn man bei farblosen Vereinen unterschreibt. Was er auch übrigens kommentiert oder also mit Gesten kommentiert hat, er fand das nicht so gut, weil noch ist er ja nicht da. Aber er hat das schon eben unterschrieben. Dann verdient er das auch, dass er die Kommentare kriegt. wir setzen uns immer mal wieder kurz ab, können aber nie so das Momentum nutzen. Also Hannover gleicht immer wieder aus. Das ganze Spiel läuft irgendwie so ein bisschen holprig. Bei 27-28 geht Hannover sogar das erste Mal in Führung. Beim 31-33 in der 50. Minute das erste Mal zwei Tore Führung. Da sieht das alles so ein bisschen danach aus. Also wir fühlen uns alle so ein bisschen erinnert an 2022 oder 2023, wo wir im Viertelfinale das verkacken, um das mal so zu sagen. Dann kommt noch eine rote Karte von Kirkelöke dazu. Ein bisschen dumm. Find die rote Karte auch sehr hart. Die Schiedsrichter haben sich auch insgesamt mit dem Strafmaß so ein bisschen schwer getan in dem Spiel. Die Schiedsrichter waren nicht wahnsinnig souverän, ohne dass die irgendeinen Einfluss auf das Spielergebnis genommen hätten. Aber trotzdem finde ich es erwähnenswert, dass die Schiedsrichter da keinen wahnsinnig guten Job gemacht haben. Ja, und am Ende steht es dann 39-39. Fand sogar noch ein bisschen glücklich, dass wir das unentschieden hatten. Wenn ich das erste Spiel zusammenfassen möchte, sind bei 39 geworfenen Toren, würde sich das ja so ein bisschen anhören, als wenn unser Angriff ganz gut dagestanden hat. Das sehe ich aber gar nicht in dem Spiel. Hannover konnte mit einer sehr engen 6-0-Abwehr, teilweise mit so einer 4-2-Abwehr spielen. Und unsere Außen standen wirklich die ganze Zeit blöd da. Die hatten wahnsinnig viel Platz, wurden aber überhaupt nicht angespielt. Ich glaube, damit hätte man ohne Probleme auch 45 oder 47 Tore werfen können. Und dann wäre das kein Problem gewesen, auch 39 zu kassieren. Also auch wenn wir uns darauf einschießen, dass wir eigentlich ein Abwehrproblem eher diese Saison haben, in dem Spiel fand ich eher, hatten wir ein Angriffsproblem. Ja, wie gesagt, am Ende 39-39, schwaches Spiel, keine wahnsinnig gute Stimmung, eigentlich eher ein Spiel zum Vergessen. Umso besser kam dann eine Woche später auch das Rückspiel. Da hatten wir einen sehr stabilen Auswärtsblock, relativ viele. Also ich habe es nur im Fernsehen gesehen, aber das sah schon nach einer großen Menge aus. Ich würde schätzen 60, 70 Leute, die da standen. Wir hatten im Gegensatz zu Hannover eine Woche Pause. Also Hannover musste zwischendurch gegen den Bergischen AC ran. Unser Spiel gegen Magdeburg wurde verschoben. Hat Hannover vorher auch in der Presse so ein bisschen angekündigt, dass sie das ein bisschen Wettbewerbsverzerrung finden. Ich glaube, bei dem Spielplan, den man so die gesamte Saison durch hat, ist das nicht der gravierende Punkt. Wenn man dem Ergebnis nachher recht gibt, vielleicht doch, weiß ich nicht. Hier starten wir mit einem 3-Tore-Rückstand und erst in der 26. Minute gleichen wir auf. Dann schaffen wir aber einen 8-1-Lauf und führen mit 5 Toren, den wir auch am Ende immer weiter ausbauen können. Ja, am Ende gewinnen wir 43-35. Herausragend diesmal war Lasse Möller mit 10 von 10. Achso, habe ich völlig vergessen. Wir haben eine rote Karte noch am Anfang gekriegt. Novak ist ein bisschen übermotiviert gegen Petersen da reingegangen.
Das sah so fies aus.
Ja, das sah echt gemein aus. In meinen Augen berechtigte rote Karte. Ja, am Ende Lasse Möller hat 10 von 10 gemacht. Wahnsinnig tolle Leistung. 16 Torhüterparaden, jeweils 8. Möller hat sogar ein Tor geworfen. Hat sich also eingetragen auf der Torschützenliste. Und unterm Strich auch wieder 78 Tore, aber diesmal mit der richtigen Verteilung. Also wir 43 und Hannover nur 35. Souverän. Und so sind wir eine Runde weiter, beziehungsweise im Final Four. Ja, vielleicht spiele ich mal den Ball rüber. Du warst mit. Kannst noch ein bisschen nebenbei erzählen.
Ja, es war auf jeden Fall sehr interessant. Und wir sind in die Halle reingekommen. Und ich sage mal so, Hannover lieferte direkt die erste Steilvorlage, die wir ihnen noch lange um die Ohren hauen werden. Und zwar kommen wir an diesem Fanstand vorbei, der vorne in der Halle aufgebaut war. Also sie haben ja nicht in der großen Halle gespielt, sondern in der etwas kleineren. Ich glaube 4000 gehen da maximal rein, die ja neben dem 96-Stadion da liegt. Ja, wir kommen an diesem Fanstand auf jeden Fall vorbei und sie verkaufen wirklich ernsthaft vor dem Spiel bereits ERF-Finals. Shirts.
Gewagt.
Also gewagt ist noch mutig, also echt nett ausgedrückt. Ich sag mal, dass ein Verein diese Dinger im Vorfeld produziert und schon mal auf Halde hat zu einer gewissen Stückzahl. Ich glaube, das wird in jeder Sportart schon passiert sein. Das haben wir bestimmt auch gemacht. Aber ich lehne mich mal so weit raus, dass die SG bisher nicht so blöd war, das einfach vorher schon in den Shop zu hängen. Ich weiß nicht, ob das
nicht gerade clever.
Sie haben sich, glaube ich, hinterher so ein bisschen versucht rauszureden, so nach dem Motto, steht ja drauf, ready for more oder so.
Ja, ja.
Und ja, wir wären ja einfach bereit gewesen für mehr. Ja,
warte nicht, sieht man am Ende.
Redet euch das gerne schön. Also ihr habt sie da aufgehangen und das hätte ich einfach wirklich gelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat natürlich im Nachhinein uns diesen Auswärtssieg und dieses Weiterkommen erst recht vergoldet. Dann haben sie in der, ja, in der Ecke, wo wir dann auch saßen, wo die Spieler zum Schluss auch hinkamen und so diese Jubeltraube gemacht haben mit dem Banner und so weiter, in der Ecke haben sie wirklich Sitzplätze bis an den Rand verkauft. Das Geile war einfach, die letzten fünf, die so in der Ecke verschwunden sind, da hatte das Übertragungsteam oder der Hallen-DJ oder sonst was einfach so eine riesen Holzkiste mit seinem Equipment hingestellt. Da kommt also echt nur so eine Mutter mit drei kleinen Kindern an, relativ spät in die Halle, egal, sie hatte diese Plätze gekauft. Das waren halt die einzigen, die für 10 Euro zu haben waren. Aber die sitzen dann einfach hinter dieser Kiste. Also ich hoffe wirklich inständig, dass die, wir können ja nochmal auf Instagram, wenn wir die Folge hochladen, ein Foto dazu mit hochladen, dass ihr euch ungefähr ein Bild davon machen könnt, wie frech das ist. Also ich hoffe, die haben ihr Geld wiederbekommen. Auch wenn wir da nur für einen Zehner pro Person reden, aber das fand ich schon echt heftig.
So Zehner für ein Hörspiel ist auch zu viel.
Ja, genau. Dann muss man auch echt sagen, ich werde, glaube ich, mich nie wieder darüber beschweren, was für eine Todesfalle unser Umlauf in der Halle ist, wenn zu viele Menschen unterwegs sind gleichzeitig. Also es soll ja mit der Überarbeitung der Halle irgendwann so sein, dass das Catering so ein bisschen aus den Gängen verschwindet. Das ist ja ein großes Anliegen auch der SG, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und in Hannover ist es aber so, also die Gänge sind halt sehr eng. Es ist eine kleine Halle, es gehen nur 4000 Leute rein und trotzdem ein Gedränge, also alles ist an so einem Nadelöhr in den Raucherbereich, in die Halle, vorne zu den Toiletten, die auch katastrophal aussahen. Also an dieser Sportstätte muss man sich echt nochmal so einiges angucken. Ansonsten kann da auch einfach mal echt ganz schön was passieren. Dann hat Kevin uns ja noch mit der Jubeltraube quasi das Banner für die Road to Hamburg von das offizielle Banner der EHF da in den Fanblock reingeworfen, das wir natürlich mit nach Hause nehmen konnten. Das war sehr schön. Geil fand ich auch, dass Benjamin Buric im Spiel eine Ermahnung des Schiedsrichters erhalten hat oder so ein kleines so, ne, komm mal runter, weil er einfach ja, so gefühlte 30 Sekunden lang in unsere Richtung jubelte und mit dem Fanblock so mitten im Spiel am Feiern war. Und der Schiedsrichter meinte so, ja, wollen wir mal weiterspielen? Das fand ich ganz witzig. Und ja, wir hatten dann auch an der Ecke, sagen wir mal so, mit zunehmendem Spielstand war auch der Hallensprecher, der DJ war dann nicht mehr ganz so unsere Freunde, weil wir halt sehr nah an dem Spielfeld dran saßen, so die Emotionen voll rauslassen konnten. Und er war da doch anderer Meinung. Ich glaube, es ist relativ kurz vor Schluss, dass Lasse Möller einen Tempo-Gegenstoß läuft und dann, also aus meiner Sicht, unten am Fuß noch so ein bisschen getroffen wird. Und er macht den Treffer, glaube ich, aber es ist für mich also eine klare 2 Minuten gewesen. Man möge mich berichtigen, ich habe jetzt keine Zeitlupen nochmal geguckt, aber da war, wie gesagt, das Hallenpersonal von Hannover einer gänzlich anderen Meinung und sagte nur, was wollt ihr überhaupt, ihr führt doch mit 5 Toren, wo ich sage, also entweder ist es ein Foul oder nicht. Also wie hoch
wir spielen. Ja, voll egal.
Genau, also das hat nicht so viel damit zu tun. Ja. Das sind noch so ein paar kleine Anekdoten von unserer Auswärtstour nach
Spannende Hamburg. Presseplätze auch übrigens. Ich war selbst nicht da, mein Kollege Sascha war da.
Stimmt,
die waren auch Presseplätze dann hinterm Tor.
Ja.
Die Bande, also Blickfeld 50% Bande, 50% dann Spiel. Oben drüber. Das, also hinterm Tor sowieso schon immer schwierig.
Ja.
Ist in Kiel ja tatsächlich auch so. Ist einfach hammerschwer, die Dinge da zu erkennen auf der anderen Seite.
Also eigentlich kannst du ja das ganze Spiel hinstellen, damit du überhaupt irgendwas mitkriegst. Oder?
Ja, also eigentlich finde ich hinterm Tor super, also so wie ihr ja dann auch steht. Finde ich, hat man eine gute Übersicht, aber halt nicht
ehrlich. Aber zum Spielverfolgen ist das halt nicht gut. Ja. Das kennt man ja selber. Ich bekomme von Sönke immer mal einen Sitzplatz, wenn er Sitzplätze gewinnt. Du siehst das Spiel ja komplett anders, als wenn du hinterm Tor stehst.
Ja, absolut.
So von der
ja.
Seite aus, ne? Du hast da viel bessere Möglichkeiten, alles zu sehen, zu beobachten, bist ja viel näher dran.
Ja, ich habe das Spiel im Fernsehen gesehen, Support kam gut rüber, aber habe ich richtig gesehen, dass permanent unten in der Ecke so ein schönes Ding weiche Banner zu sehen war.
Ja, wir hatten uns sehr, sehr gut platziert. Das war
medienwirksam.
Sehr medienwirksam.
Ja, also auch auf den Bildern mit der Jubeltraube der Mannschaft sind wir auch immer schön mitzusehen. Also uns ist, wir sind viral gegangen.
Sag ich mal. Also kann man dazu vielleicht auch nochmal kurz sagen. Also wie gesagt, das ist eine relativ kleine Halle. Die ganzen, ich sag mal, die Infrastruktur vor Ort ist auch sehr wie so eine Sporthalle, die in den 80ern stehen geblieben ist. Aber dann irgendwie trotzdem auf den Sitzplätzen oben, wo die Wikinger zum Großteil gesessen haben, irgendwie 27 Euro zu nehmen, das fand ich auch einfach zu doll. Weil wir haben unten direkt am Spielfeldrand, wie gesagt, diese 10 Euro bezahlt. Gut, die Mutter da mit ihren Kindern hatte das Pech, da ganz in die Ecke gesetzt zu werden, wo dann diese Kiste stand. Aber wir saßen wirklich ziemlich gut. Und ich bin da dann tendenziell auch so, dann gehe ich halt mal in so eine Kategorie, wo es ein bisschen günstiger ist, weil ich einfach nicht finde, dass 27 Euro da noch angebracht sind für so eine relativ alte Spielstätte. Also wir würden ja auch in der Wikinghalle keine 27 Euro nehmen. Nee. So, das
nur mal als Anekdote. Findest du, dass der Preis von der Halle abhängig sein sollte?
Also ich finde auf jeden Fall, je moderner das Ganze ist, wo man dann sagt, so nach dem Motto, wir müssen damit so unsere Kosten wieder reinholen, dann kann ich das verstehen, wenn so eine große Arena dann irgendwie mehr Eintritt nimmt, nehmen wir mal Hamburg, als jetzt hier in Hannover, da in dieser kleinen Halle.
Also über den Gedanken habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht in die Richtung, weil ich eher, also für mich ist das Spiel eben das Entscheidende und abhängig davon, gegen wen spielt man, was für ein Spiel ist das, mache ich mir viel mehr Gedanken drüber, ist mir das Spiel das wert. Aber wo ich das gucke, also natürlich ist es abhängig davon, wenn ich eine Sichtbehinderung habe, was bei euch jetzt der Fall war oder was in der Ostseehalle ja immer mal wieder der Fall ist oder was es auch in anderen Hallen gibt, das ist eine Einschränkung. Aber ansonsten ist mir das egal, ob ich in Hamburg ein Spiel gucke, wo ich auch noch sage, also die haben mit ihren ganzen Suppliern, die rundherum da irgendwelche Sachen verkaufen, genügend Geld noch Möglichkeit, Geld einzunehmen. Oder ob ich das irgendwie in der Sporthalle gucke. Also
ansonsten, wenn man sagen würde, wir gehen nur über den sportlichen Aspekt oder welches Team das kommt, dann sind wir ja wieder bei der Diskussion mit den Topspielzuschlägen. Also ich kann auch nicht verstehen, dass wir, was waren das? 25 Euro? Ich würde es jetzt nicht falsch sagen.
Stehplatz?
Also Stehplatz gegen Melsung war schweineteuer. Das war wirklich Mitte 20, knapp
fast. Also Eisenach kostet 20,60.
Ja, genau. Also und Melsungen war auf jeden Fall Topspielzuschlag, weil die Saison davor einigermaßen gut gespielt haben.
Genau. Also Eisenach gilt auch als Topspiel, weil es halt das letzte
Saisonspiel ist.
Und wie gesagt, das ist auch ein Trend, den ich überhaupt nicht geil finde. Also dann ist es wirklich so, das vom Spiel oder vom Gegner abhängig zu machen, weiß ich nicht. Also ist mir egal, wer da kommt, nimm dieselben Preise.
Aber das ist ja das Thema, das es auch im Fußball ja schon ewig gibt. Ne? Genau. Und das ist gerade, wenn du Fan von einem großen Verein bist im Fußball und viel auswärts fährst, was im Handball jetzt ja nicht so ist, du musst ja immer den Topspielzuschlag bezahlen.
Genau.
Und das ist ja schon ein Schlag ins Gesicht.
Genau. Das Problem ist so bei den Gästekarten.
Bei den Gästekarten,
Für die Heimkarten kann ich das völlig verstehen. Nimm wir jetzt mal die SG, wenn ein einfacherer Gegner kommt oder ein langweiligerer Gegner, ohne das despektierlich zu meinen, aber wenn da ein Gegner kommt, der in der Tabelle nicht so weit oben steht, dann ist die Halle nicht voll. Wenn Kiel kommt, kannst du einen doppelten Preis nehmen. Das ist
ziemlich durchaus die Halle nicht voll sein.
Das Einzige ist eben, wie gesagt, für die Gästefans. Da finde ich, der Gästebereich sollte immer den günstigsten Ticketpreis haben, über das ganze Jahr hinweg. Das wäre eine faire Regelung, aber wer sich nur die besten Spieler rausholt, soll mehr zahlen.
Ganz einfach. Punkt.
Genau, ich bin auch verantwortlich für den Punkt machen am Ende.
Genau, da weiß ich immer, wann ich den Mund zu halten habe. Aber wir müssen noch über ein weiteres Spiel reden und das ist Lemgo. Wir kommen ja erstmal ein bisschen schwierig rein, brauchen etwas, um uns zu sammeln. Dann gibt es da dieses Offensivfoul an Blush, wo es 2 Minuten für den Gegner gibt. Der spielt danach auch nicht mehr, hatte dann, glaube ich, einen Cut irgendwie über dem Auge, sah auf jeden Fall ordentlich lidiert aus, musste raus und sogar mit 3 Stichen genäht werden, habe ich hinterher gelesen. Es sind ein bisschen viele einfache Gegentreffer, das wird mit der Zeit dann besser verteidigt und dann können wir mit 4 Toren in die Pause gehen. Domen bisher absolut on fire, wird auch dementsprechend hart von der Halle gefeiert, das hat mir sehr gefallen. Wir kommen denkbar schlecht aus der Pause raus, es ist ein 1:6 Lauf der Gäste. Glandorf von dieser Phase auch nach dem Spiel nicht wirklich begeistert. Wir haben ihn beim Rausgehen nochmal kurz getroffen und war dann auch so, also sowohl der Start in das Spiel, als auch wie gesagt der Start in die zweite Halbzeit nicht wirklich geil. Ein starker Buric bringt uns dann zurück. Lemgo bleibt 11 Minuten ohne Tor. Emil versucht sich da in dieser einen Szene ja nochmal als Rückraumspieler, was dann auch gelingt. Das hat auch nochmal Szenenapplaus gebracht. Und so ist es dann am Ende doch noch ein klarer 38:30 Sieg. Buric mit 45% Paraden, richtig stark in der Zeit, die er hat. Ich finde auch, wer seine Zeit gut genutzt hat, war Fajic, der ja dann nach dem Ausfall von Blush durchverteidigen sollte für den Rest des Spiels. Macht das ordentlich, kriegt auch nochmal Sonderlob von Pajo. Ich finde, das Thema hatten wir auch schon mal und es ist ja insgesamt, wenn man über eine nachlassende Abwehr bei der SG dieses Jahr geredet hat, Abwehr darf auch manchmal für den Gegner wehtun. Und auch wenn Fall jetzt natürlich aufgrund dessen, dass er noch nicht so lange bei uns ist, so die Abstimmung manchmal fehlt und dann entwischt ihm doch mal ein Gegner. Ich finde, dass er echt kein schlechter ist, weil er schnell auf den Beinen ist und auch die körperliche Stabilität und Aggressivität hat, so einem Angreifer mal zu sagen, du kannst ja gerne hier bis auf 6 Meter herankommen, aber dann liegst du vielleicht auch mal auf dem Boden. Ich finde das nicht immer, also solange es immer noch im sportlich fairen Rahmen bleibt, ist das völlig okay, auch mit dieser Härte dann mal umzugehen. Strahlt
zumindest was aus.
Genau.
Strahlt was aus und er strahlt was aus, allerdings auch auf die Schiedsrichter. Bei Fajic fiel das auf, er kam auf die Platte und wurde sofort vom Schiedsrichter ermahnt.
Ja.
Das war sofort, also das Spiel war noch nicht mal angepfiffen, da wurde er schon vom Schiedsrichter ermahnt. Also ich weiß nicht, ob das sein Einstand bei der SG war, die 3 Minuten, 3x2 Minuten in nicht mal 10 Minuten, oder ob es einfach so ein Vorteil gegen ihn ist, aber ich finde, dass die Schiedsrichter ihn wirklich unnötig viel auf dem Kicker haben. Hat er bei gegen Lemgo nicht auch wieder 2 Minuten gekriegt, die auch strittig waren? Also ja. Wo man sagt so, ganz ehrlich, bei dem Spiel ist auch anders passiert. Das sind feil 2 Minuten, für die er nichts kann.
Ja, und sowas kriegt Blasch ja auch auf laufende Band. Ne?
Ja,
also er ist einfach, weil er nochmal 3 Etagen höher gewachsen ist als alle anderen, denken auch alle, jedes Foul von ihm müsste denkbar schwer bestraft werden, habe ich so manchmal das Gefühl. Aber vielleicht ist das auch eine Mischung aus SG-Brille und
nee, das sehe ich bei, wie heißt er noch in Melsung? Ja.
Der Bosch. Nimm irgendeinen aus dem
Block. Nein, der ganz große.
Kristopanz.
Kristopanz. Genau, das sehe ich bei Kristopanz auch. Also Kristopanz kriegt auch viel zu leicht 2 Minuten. Also das ist eher eine Kritik in Richtung Schiedsrichter, dass die da eben schon Vorurteile haben gegen gewisse Spieler.
Ja, oder mit einer gewissen Vorahnung reingehen. Also müssen wir jetzt wieder diplomatisch sein, weil sonst kriegen wir nächste Sendung von Sven einen auf den Becken.
Vielleicht ist es aber auch so, dass er halt auffällt, ne? Also wenn jetzt alle in der Abwehr so agieren würden wie er, dann ist es ja immer was anderes, weil es dann nicht so auffällt. Aber er fällt halt sicherlich sofort auf mit seiner Herangehensweise. Aber ich glaube, was Dönke gesagt hat, man hat auch dann irgendwie einen Ruf und die Schiedsrichter bereiten sich ja auch auf die Spiele vor und haben dann vielleicht gesehen, wobei er eigentlich vorher einige Spiele gar nicht gespielt hatte. So. Weiß ich nicht, welche Spiele die Schiedsrichter sich angeguckt haben.
Genau, es sind ja gar nicht so viele Beispiele, wo er hätte negativ auffallen können.
Oder ich mein,
hier in Europa war das doch, ne? Wo er innerhalb von einer Viertelstunde 3, 2 Minuten kriegt.
Ja, das meine ich ja, das ist dann
genau.
Das haben vielleicht alle gesehen.
Ja. Gut, normalerweise ist es ja so, dass Yannick in seiner Podcast-Folge immer gerne Fragen an seine Gäste stellt. Deswegen hat er es nicht anders verdient, dass er heute mal ein paar Fragen beantworten muss. Und wir grätschen natürlich erstmal in ein, es ist ja eigentlich streng genommen gar kein Fettnäpfchen, aber eine Geschichte, mit dem ihr euch natürlich ein bisschen aus dem Fenster herausgelehnt habt, weil es wurde noch nichts offiziell bestätigt. Wir reden natürlich über den Artikel über Renas Uschins. Da seid ihr ja relativ
offensiv. Schönes Thema.
Da habt ihr bestimmt wenig Feedback zu bekommen. Nee, aber erklär uns doch einfach mal. Also laut unserem Vorgespräch war es ja so, dass du auch sagtest, nach wie vor stehst du dahinter, weil zu dem Zeitpunkt war eure Info so. Aber wie geht ihr allgemein mit so Gerüchten um? Also mein Empfinden jetzt persönlich ist immer beim SAZ, dass ihr eigentlich versucht, nicht auf so einen Sportbildzug mit aufzuspringen. Oder bei Handball World kann man ja auch jedes einzelne Gerücht lesen, von den ganzen Insta-Seiten mal zu ganz ab, woher die auch immer ihre Infos bekommen. Aber wie geht ihr damit um? Wie ist eure Taktik da?
Ja, ist natürlich ein bisschen eine schwierige Gemengelage. So, wir haben ja den Anspruch, für die SG-Fans so das Medium Nummer 1 zu sein. Ne? Wenn die was über die SG wissen wollen, dann sollen die zu uns gerne kommen. Also nach dem Spiel sollen die zu uns kommen, zwischen den Spielen, aber auch wenn irgendwie eine Personalie auf dem Tisch liegt, dann sollen die bei uns nachlesen können, so was ist da dran, was ist da vielleicht aber auch nicht dran. Und natürlich muss man ein Stück weit gucken in der heutigen Zeit und wie sich der Handball auch entwickelt, wo man da seinen Platz findet und auf welchen Zug man eben mit aufspringt, auf welchen aber halt auch nicht. Aber man kann natürlich nicht bestreiten, dass da eine Dynamik reingekommen ist in diese Gerüchtethemen im Handball. Mhm. Weil Juri Knorr hat das mal irgendwann in einem Interview im Fernsehen gesagt, so, wir sind halt Unterhaltungsindustrie. Und ich glaube, im Fußball ist das ja ganz extrem, oder wenn wir Basketball, US-Sport gucken, NBA, das ist ja eine Industrie für sich, so diese ganze Spekulation. Und es ist schon Teil davon mittlerweile so, und das haben wir für uns natürlich auch akzeptiert oder registriert, nehmen das entsprechend dann auch an
wollen aber natürlich dabei seriös sein, so, und etwas auch wirklich nur veröffentlichen, wenn wir davon überzeugt sind. Und wie du schon gesagt hast, als wir uns entschieden haben, relativ offensiv mit der Personalie Ustjeans umzugehen, waren wir überzeugt davon, dass wir gute Informationen hatten. Und wir hatten auch vorher, würde ich behaupten, eine sehr zuverlässige Trefferquote, was so Gerüchte oder Personalien angeht. Also wenn wir was gemacht haben, dann hat das in der Regel auch später gestimmt. Also ich denke an Lukas Jürgensen zum Beispiel, hatten wir ganz früh, oder Kai Smits, Niklas Kerkelöcke. Das waren so ein paar Beispiele. Und es war dann so, dass wir uns entschieden haben, das zu machen. Ich habe schon gesagt, weil die Informationen so waren. Aber es ist dann natürlich etwas passiert. Und das war, dass wir das sehr, sehr faktisch dargestellt haben. Und ich glaube, das hat tatsächlich viele, könnt ihr ja gleich nochmal bestätigen oder auch nicht, viele, oder das habe ich eigentlich natürlich in den Reaktionen bemerkt, das hat viele Fans irritiert, die waren eher so, hä, aber auf der SG-Homepage steht das ja noch gar nicht.
Ja,
so,
genau.
Wo ich natürlich sagen kann, so, wir haben geschrieben, die beiden Parteien haben sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt, und da liegt natürlich noch einiges an Wegstrecke dazwischen, oder kann dazwischen liegen, muss nicht, kann. Man kann sich einigen, dass man zusammenarbeiten möchte, bis man aber einen Vertrag unterschreibt, ist natürlich noch Raum für Ereignisse. Und jetzt sieht es ja danach aus, auch das ist ja Stand jetzt noch eine Spekulation, aber es sieht ja alles danach aus, dass der Spieler dann eher nach Paris wechselt. Dann hat das natürlich nicht gestimmt, was wir da geschrieben haben. Und dann kann man uns natürlich vorwerfen, und da gehe ich auch völlig mit, dass wir das so faktisch dargestellt haben. Hat vielleicht an irgendeiner Stelle ein Fragezeichen gefehlt, um das auch nochmal ganz klar zu machen. Aber ja, tatsächlich, ich stehe dazu, dass wir das so gemacht haben, weil wir wirklich davon überzeugt waren, dass die Informationen gut sind. Und es ist ja auch, wir wissen ja nicht alles so. Wir wissen sowieso immer erst, wenn die Vereine das kommunizieren zu 100%. Wir können noch so gute Informationen haben. Wir werden ja niemals alles wissen, was da irgendwie hinter verschlossenen Türen besprochen wird und welche Wendungen das vielleicht auch gibt. Und ich bin echt davon überzeugt, es gab einen Zeitpunkt, da wollten beide Seiten das so machen, und dann ist halt irgendwas passiert.
Es war ja dann hinterher die Mutmaßung auch in der Presse, dass er einfach auch von diesem offensiven Werben um die Costa-Brüder, also Lubo hat ja dann in Interviews auch wirklich bemerkenswert klar Stellung bezogen, gesagt, wir haben das Selbstbewusstsein, wir wollen solche Spieler zu uns haben, natürlich sind wir bemüht um ihn. Wurde ja gemutmaßt, dass Rinas Ustjins davon nicht so sonderlich begeistert war und dass ihn das eher abgeschreckt hat. Also hältst du da was von, oder würdest du sagen, das kann am Ende im Profisport, wie du gerade sagtest, wo alle sich ja weiterhin alle Optionen während eines Vertragspokers offen halten, das muss man einfach mit einkalkulieren?
Ist ja übrigens ein ganz normaler Vorgang auch in der Arbeitswelt, ne? Also wenn ich irgendwie einen Job suche, bewerbe ich mich halt bei 5 Firmen und in der Regel nicht nur bei einer, und der Arbeitgeber spricht mit 5 potenziellen Neuzugängen, in Anführungsstrichen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Rinas Ustjins davon überrascht sein konnte. So, der wird das zu dem Zeitpunkt gewusst haben, dass die SG ein sehr großes Interesse an Kiko Costa hat. Und ganz ehrlich, natürlich hat, wenn die Option da ist, so einen Spieler zu holen, hat die SG natürlich dieses Interesse. Und naja, wenn ich Option A und Option B habe, und Option A finde ich vielleicht ein bisschen geiler, dann so ist es ja mein gutes Recht. Da, also nochmal auch der Vergleich zur normalen Arbeitswelt. Ja, wenn ich den einen besser finde als den anderen, ist das ja mein gutes Recht. Und dann alles andere ist tatsächlich ja spekulativ, ob da jemand hingehalten wurde, ist ja auch die Frage, ne? Wer wurde zuerst hingehalten, wer wurde zuletzt hingehalten, das wissen wir ja nicht. So, aber ja, ein interessantes Thema, eine Personalie, die uns natürlich seitdem sehr intensiv beschäftigt hat, weil man natürlich dann auch schaut, okay, was, wenn das am Ende nicht gestimmt hat, so, das ist ja etwas, was man nicht möchte, dann schaut man natürlich, was können wir vielleicht nächstes Mal was müssen wir besser machen, wo müssen wir nochmal genauer hinschauen oder auch nochmal, ja, das, was wir hören, dann nochmal mehr in Frage stellen, was wir allerdings auch schon sehr, sehr doll tun. So.
Danach eurem Artikel war es halt für alle irgendwie klar gewesen, dass Uschins kommt, ne? Ohne ein Statement von der SG oder so dazu zu haben. Das war ja faktisch unter allen SG-Fans safe, okay, jetzt kommt Uschins zu uns. Und gut, so kam der Artikel halt auch, wie du schon sagst.
Was eigentlich gut ist für uns, wenn das genau. So ist, ne? Das heißt ja zumindest, dass wir vorher nicht ständig irgendeinen Mist geschrieben haben. Weil das ist ja genau das, was du nicht möchtest. Ich habe es ja am Anfang gesagt, wir wollen, dass das, was wir schreiben, von den Fans ja auch anerkannt wird, als dass das halt stimmt, wenn das sich um Personalien dreht.
Gibt halt andere Medien, da hinterfragst du das lieber nochmal, anstatt dass du das glaubst.
Ja, genau, deswegen fahrt er ja ganz offensichtlich erkennbar einen anderen Kurs. So, ne?
Ja, genau.
Ja. Was wir natürlich auch oftmals bei uns als Thema im Podcast haben, ist so dieses ganze Problem, sagen wir es mal in Anführungsstrichen, von authentischen Aussagen in Interviews. Also wenn ihr dann bei euch Spiele einladet, bei euch ist ja eher der Normalfall, ne? Ihr habt dann prominente Gäste, ihr seid Medienpartner der SG, müsst natürlich dementsprechend auch in Bezug zum Verein einen guten Willen beweisen, sage ich mal, ein gutes Verhältnis weiterhin pflegen und trotzdem wollt ihr irgendwie ein interessantes Gespräch führen, wo wir uns immer so gedacht haben, ja, man könnte auch bei uns natürlich mal einen Spieler ranholen, aber alle, die in so einem Beschäftigungsverhältnis gerade sind, die passen sehr auf, was sie sagen. Hast du dann auch manchmal das Gefühl, ah, wie kriege ich aus dem Gespräch jetzt doch noch eine interessante Info raus oder vielleicht irgendwas, was die Leute noch nicht kennen? Wie gehst du daran? Wie bereitest du dich vor?
Also erstmal ist mir ganz wichtig zu sagen, wir sind Medienpartner der SG, ja, aber das hat überhaupt keine Auswirkung auf die redaktionelle Arbeit, die wir machen. Also eine Medienpartnerschaft darf niemals damit einhergehen, dass wenn auf dem Tisch ein kritisches Thema liegt, ob darüber berichtet wird oder nicht. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Deswegen kenne ich zum Beispiel auch keine Details, sag ich mal, aus einem gemeinsamen Vertrag zwischen SG und SHZ in dem Fall, außer weil es mich betrifft, dass wir einen gemeinsamen Podcast machen. Und ich habe eigentlich schon das Gefühl, im Handball wird noch so das wahre Wort sozusagen gesprochen. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ich finde schon, die Spieler sagen das, was ist. Und vor allem, so wenn sie bei mir auch oder bei Sascha im Podcast zu Gast sind, öffnen die sich auch und verstellen sich eigentlich nicht. Was wir natürlich ganz oft haben, ist eine Sprachbarriere. Das ist halt dann echt schwierig teilweise für die Jungs. Mhm. Die sind dann natürlich ein bisschen angespannt auch vor diesen Aufnahmen, weil sie sich fragen, ist mein Deutsch gut genug? Kann ich das ausdrücken, was ich möchte? Und gerade dann, wenn das um vielleicht etwas unangenehmere Themen geht, wie vertragliche Situationen oder so, dann werden die natürlich zurückhaltend, auch aufgrund der Fremdsprache, wenn sie sich da nicht sicher fühlen. Aber solange wir so über Karrierewege sprechen, und das ist ja eigentlich das Ziel so des Podcasts, ne, dass du die Spieler ein bisschen greifbarer machst für die Fans, habe ich eigentlich schon das Gefühl, dass die da sich sehr öffnen, halt mit den Einschränkungen, die ich gesagt habe. Und ja, klar, jeder hat irgendwo seine Grenze, was er erzählen möchte und was nicht. Und ja, wie ist euer Eindruck denn? Die Frage kommt ja nicht von ungefähr.
Ja, also der Hintergrund für mich wäre auf jeden Fall...
Also es kommt immer aufs Thema. Ja, ne? Also natürlich, absolut. Wenn das ein absolut kritisches Thema ist, dann sind die natürlich... zurückhalten, solange bei mir, bei uns ist das so, dieser Aufnahmeknopf rot leuchtet. Hinterher erzählen die natürlich manchmal dann noch ein bisschen auch was anderes, was tiefgehenderes.
Das ist ja hier nicht anders. Also wir schnacken, entweder schneide ich es dann raus vorsorglich oder wir schnacken, wenn die Mikrofone aus sind, nochmal ein bisschen offener über Sachen. Also manchmal ist man da ja, vor allen Dingen wir, die nicht so ganz professionell rangehen wie ein Zeitungsverlag sind dann ja emotional eher so dabei. Ne? Das muss dann nicht immer alles Hand und Fuß haben. Das ist dann manchmal auch mit dem Herzen gesprochen. Aber woran ich denken musste, ist halt so eine Situation, wie wir sie jetzt halt mit Simon Pütlik zum Beispiel jetzt in den letzten halben Jahr erleben, dass er ja bei euch, denke ich mal, andere Töne angeschlagen hat und er ist ja auch jemand, der sich dann nach dem Spiel vor den Journalisten eigentlich gut verkaufen kann, so gut gute Statements abgibt, aber dann ja doch in der dänischen Boulevardpresse ordentlich reingehauen hat, was bei den Fans halt überhaupt nicht gut ankam. Und deswegen ist die Frage immer, also wie reagiert man dann aus journalistischer Sicht, wenn man sieht, oh, an anderer Stelle hat er sich aber dermaßen weit aus dem Fenster gelehnt. Kann natürlich auch mit der Sprachbarriere zusammenhängen, ne? Dass sie sagen, in meinem Heimatland, in so einem Medium, kann ich in meiner Heimatsprache natürlich viel genauer sagen, was mich gerade bewegt.
Auf jeden Fall, ja. Also das ist ja so wie bei Jürgen Gottfriedsson damals. Irgendwie wurmt einen das natürlich, dass das dann da so passiert ist. Aber es, ja, es ist irgendwie logisch erklärbar, dass die sich dann da auch selbstbewusster äußern, ja. Aber ja, also ich habe eine sehr hohe Meinung von Simon Pütlik, weil ich auch finde, dass er eigentlich in Interviews immer sehr auf Augenhöhe agiert, auch sehr, sehr angenehm agiert. Die Geschichte war natürlich super überraschend, weil er, nachdem dieses Banner damals hochgehalten worden war, ja eigentlich tatsächlich auch in einem dieser sehr angenehmen Interviews gesagt hatte, dass das völlig okay war und er damit gut leben kann. Dann hat das ja eine Dynamik angenommen, die man gar nicht absehen konnte damals. Ja, also man kann das wahrscheinlich so zusammenfassen, wenn das Thema irgendwie kritisch oder unangenehm ist und dann auch noch in der Fremdsprache, dann sind die schon sehr zurückhaltend und es kommt auch auf die Gesprächssituation. Also nach dem Spiel in der Mixzone hat keiner von denen tatsächlich, also da brauchst du keinen irgendwie nach vertraglichen Sachen fragen, da haben wir überhaupt keinen Bock drauf. Aber wenn du die mal aus der Reihe triffst, in der Duborg-Halle, in einem richtigen Interviewtermin hast, dann kannst du natürlich auch mal was ganz anderes und ganz in Ruhe fragen. Und dann ist auch die Antwortbereitschaft in der Regel eine andere. Ja, übrigens, wenn wir über darüber sprechen, wie offen sich die Spieler äußern oder auch die Offiziellen. Ganz interessant fand ich, vor dem Lemgo-Spiel hat Alex Pajovic, der SG-Trainer, das schon gesagt und am Montag saß mein Kollege Holger und ich nochmal mit ihm zu einem dieser etwas ruhigeren Interviews in der Duborg-Halle zusammen, wo ein bisschen mehr Zeit ist. Es wird ja immer wieder im Kontext der SG über die Abwehr gesprochen, zu viele Gegentore und Abwehr funktioniert nicht so richtig gut und das überstrahlt ja zum Teil tatsächlich auch das, dass die einfach ja wahnsinnig viele Tore werfen. Ne? Also gefühlt nach dem Sieg in Hannover wurde dann manchmal mehr über 35 Gegentore schon wieder gesprochen, als dass die auch einfach 43 Tore geworfen haben. Und da hat Pajo tatsächlich nochmal zurückgeschaut, was er gesagt hat, als er SG-Trainer wurde. Und da klang echt durch, er bereut das ein bisschen, dass er damals gesagt hat, dass er natürlich die Abwehr hier stärken will und auch stärken muss und dass das auch irgendwie sein Auftrag ist. Weil er, so hat er das dann erklärt, unterschätzt hat. Er hat sich natürlich sehr, sehr, sehr intensiv mit der SG beschäftigt und wie dieser Verein auch tickt und Handball spielen will. Aber er hat dann doch unterschätzt, wie beim Spielermaterial, was er jetzt auch hat, der Angriff und das Torewerfen in der DNA drin ist. So, und er sagt, wenn er das schaffen wollen würde, die Abwehr auf 30 Tore, sagen wir mal, Gegentore im Schnitt zu drücken, dann müsste er halt das Spiel stoppen. So, das Spiel der SG eher stoppen und würde der SG damit halt schaden. Und er hat den Einblick gegeben, dass viele ihm nicht ganz leicht, das zu akzeptieren. Das hat ihn auch lange genervt, denn mittlerweile hat er das akzeptiert, weil er halt, er kommt der Balkanschule, hat in Spanien gespielt, wo einfach ja Abwehr ein ganz anderes Thema nochmal ist, viel, viel mehr Priorität genießt. Das fand ich halt ganz ganz interessant, ich will es gar nicht Machtlosigkeit nennen, aber einfach ja zu akzeptieren, dass der Handball gerade in dieser Phase drin ist, dass so viele Tore fallen und trotzdem sagt er, am Ende zählen halt die zwei Punkte. So, und da redet dann irgendwann auch keiner mehr drüber. Und habe ich so nachgedacht und dachte, ja, diese Meistersaison 18-19, die so, wo wir heute drüber reden, die so überragend war, diese überragende Saison, weil halt nur 4 Minuspunkte.
Ja.
Aber waren ja auch viele Siege so mit plus einem Tor halt einfach nur. Ne? Aber da redet er wirklich später.
Nee, redet keiner mehr drüber.
Keiner mehr drüber.
Magdeburg, wie du gewonnen hast, das ist einfach so.
Jedenfalls, das fand ich, weil wir gerade über das Thema sprachen, tatsächlich nochmal ganz interessant, dass er da diesen Einblick gegeben hat, auch nochmal auf was er damals gesagt hat, geschaut hat.
Sehr selbstreflektierenden Rückblick. Ja. So, ne? Genau.
Ja. Also vor allen Dingen, weil er ja auch super dran gemessen wird. Also wir merken es ja bei unseren Gesprächen, die wir hier im Podcast haben, aber auch bei Leuten in der Halle, die dann mit uns Gespräche führen. Also alle reden halt immer wieder darüber, über dieses Statement von ihm. Ich bin angetreten, um die Abwehr besser zu machen. Jeder wusste das von vornherein. Das war ein Riesenstempel. Mhm. Und das ist für ihn, glaube ich, auch eine schwere Lektion, irgendwann einzugestehen, zu sagen, vielleicht war das einfach ein bisschen zu doll oder zu sehr fokussiert auf eine Aufgabe. Und das finde ich, also wenn er das so gesagt hat, nur absolut ehrlich, dass ich halte ihn auch nach wie vor für einen guten Trainer für uns. Also ich bin bestimmt nicht mit allem einverstanden gewesen, was er so die Saison über gemacht hat, aber unterm Strich glaube ich, dass wir einen wirklich guten Trainer haben. Also diese Diskussion um seinen Posten würde ich überhaupt nicht mitgehen.
Nicht mehr.
Nee.
Nicht mehr.
Nicht auch so.
Das ist das. Also ne? Was wir letztens schon auch gesagt haben in der letzten Folge, so Februar, März, so Anfang des Jahres, da war als die Diskussion hochgekocht ist, da waren wir ja auch mit dabei gewesen. Aber das hat sich jetzt ja hinten raus wieder alles sehr relativiert und wir sind immer noch Tabellenzweiter, sind im Halbfinale vom EF-Pokal. Also viel mehr kannst du nicht erreichen, außer Tabellenführer zu sein,
ja,
zum jetzigen Zeitpunkt.
Aber angesichts von zwei Langzeitverletzten vor allem.
Zwei Langzeitverletzte.
Halle ist ja auch nochmal darauf eingegangen, es fehlte einfach die ganze Saison Spielmacher.
Mhm. Ja.
So, und das ist schon, sagt er, nicht zu unterschätzen. Dann reden wir eigentlich über Angriff und da fehlt irgendwas und die machen einfach gefühlt 40 Tore im Schnitt. aber ja, es ist so, ne? Wenn du eine Mannschaft hast, die irgendwie nur nach vorne denkt, wenn du auch Halbverteidiger hast, die irgendwie nur nach vorne wollen, wieder das nächste Tor machen, bleibt halt hinten was auf der Strecke. Ja, aber solange sie das immer ein Tor mehr werfen, hätten wir am Saisonende ja keine Probleme.
Ist halt aber auch der aktuelle Handball, der gespielt wird.
Genau.
So, diese Schnelligkeit im Spiel drin und da lässt es sich halt nicht vermeiden, dass du so viele Gegentore kriegst.
Ja, und so, vor allen Dingen, solange wir so schnelle Tore und einfache Tore machen. Also wir geben den Ball ja immer wieder schnell ab. Also nicht, weil wir daneben werfen, sondern weil der Gegner einfach wieder einen Anwurf hat. Mhm. Der Gegner kriegt halt, also wenn wir 40 Tore werfen, kriegt der Gegner auch mindestens 40 Mal den Ball und hat jedes Mal dann die Chance. Und ich, mittlerweile, also zwischendurch, habe ich anders gedacht. Ganz am Anfang habe ich so gedacht, wie ich jetzt auch sage. Aber ist ein bisschen Wendehals, aber mittlerweile bin ich wieder bei meiner alten Meinung, dass wir einfach schaffen müssen, ein Tor mehr zu machen und egal wie viele Tore wir kassieren, solange unser Angriff besser ist als der des Gegners, ist doch alles in Ordnung. Und die letzten Spiele schaffen wir es wieder.
Und was ja ganz wichtig ist, und das ist, glaube ich, ein echt riesiger Verdienst von ihm, ich lese das öfter mal, habe ich es nicht sogar schon mal bei euch gehört, aber auch lese ich in Kommentaren einfach, das ist halt eine Mannschaft wieder, die da auf dem Feld steht. Und das ist halt sein Verdienst, muss man wirklich so sagen.
Ja, und von anderen Spielern, die jetzt irgendwie nach vorne gehen, so jemand wie Domen, der das Spiel mit den Zuschauern auch macht, so Benjamin ist auch wieder voll da, der hatte auch mal so ein emotionales Tief, glaube ich, das hat man einfach mitgekriegt, haben wir auch schon irgendwie viel in unseren Sendungen drüber gesprochen, ein Lasse Möller, den ich also nach wie vor für den absoluten Anwärter aufs Kapitänsamt sehe, das ist vielleicht nochmal eine Diskussion der nächsten Folgen, bis dann diese Saison zu Ende geht oder dann auch in die nächste Vorbereitung rein. Aber da sind einfach Leute, die sich so neu in Stellung springen, die diese neuen Gesichter der SG gerade darstellen, nachdem wir ja nun auch wirklich viel, ich sag mal, Charakter und Identität verloren haben. Jetzt mit Kevin im Sommer nochmal jemand, bei dem das echt schmerzhaft wird in meinen Augen. Und dann ist es cool zu sehen, dass andere jetzt in diese Breschen springen und diese Verantwortung auch übernehmen.
Ja. Da bin ich sehr gespannt. Lasse ist ja der logische Kandidat eigentlich.
Ja.
Aber er hat ja auch bei uns im Podcast gesagt, er ist eigentlich immer sehr mit sich selbst beschäftigt und muss immer gucken, dass er mit sich selber klarkommt. Deswegen
bloß nicht so viele Aufgaben.
Glaubt er nicht, dass er auch noch auf andere aufpassen kann sozusagen. Mal schauen.
Wir werden gucken und beobachten, ob wir das dann wirklich ablehnen, wenn es dann soweit ist. Aber also für mich rein von seiner Persönlichkeit wär's genial. Wir haben noch zwei, drei Meldungen, die aus der weiten Welt des Handballs reingekommen sind. Das eine ist, dass der EHF-Präsident Michael Wiederer sich in einem offenen Brief der Kritik gestellt hat, die vor allen Dingen von Gummersbach-Geschäftsführer Christoph Schindler kam, der davon sprach, dass es ziemlich unbefriedigend sei, dass man 6 Spieltage vor dem Saisonende nicht wüsste, was wirklich für die Qualifikation zur Champions League ausreicht und das Ganze unprofessionell nennt. Das sei nicht das, was den Handballsport professioneller macht. Wieder erhält Schindler Uninformiertheit vor. Der Vorgang sei mit allen Interessensgruppen diskutiert und mit Vertretern von Clubs, Ligen und Verbänden abgesprochen gewesen. Er lenkt auch den Fokus darauf, dass der Vizemeister durch diese neue Einschränkung bei den Titelträgern ja gestärkt werde. Also es ist ja so, wenn beide Titelträger der europäischen Wettbewerbe nicht unter den Top 2 sind, hat man schon drüber gesprochen, dann kommt halt nur der Champions-League-Sieger hoch. Auch etwas, was ich erst im Gespräch mit Holger nach dem letzten Spiel verstanden habe, weil ich dachte, es würde die ersten drei Plätze betreffen. Mhm. Aber es ist wirklich, wenn jetzt, wie in dem Fall, wie wir ihn uns wünschen, wir werden Zweiter, aber Berlin holt die Champions League und Kiel vielleicht die European League, dann ist unser zweiter Platz mehr wert als der European League-Titel des THW. Von daher bleibt unser Standpunkt von unserer Folge Zweiter und oder Champions League, European League gewinnen. So, und dann sind wir mit dabei. Naja, also das ist das eine Thema, wo Wiederer nochmal den Fokus drauf liegt und sagt auch, dass der DFB-Pokal-Vize nun anstatt des Liga-Sechsten, wie es bisher war, in die European League kommt. Und das wäre ja eine Angleichung von HBF und EAF-Regeln, also dass man dich da jetzt im Gleichschritt bewegt. Das sei für ihn klar hervorzuheben. Und für mich fehlt trotzdem noch so ein bisschen die Verständnis für diese allgemeine Kritik an der mangelhaften Planbarkeit. Das ist ja vor allen Dingen der Punkt, den viele Clubs aufgreifen. Auch Dirk hat sich ja in die Richtung geäußert, dass er sagt, also mit Forum, aus Sicht des Forum Club Handball hat da keiner wirklich mit den Vereinen geredet. Also irgendwas scheint da ja auf dem Weg an transparenter Kommunikation weiterhin schiefgelaufen zu sein. Und dass man halt nicht wie in anderen Sportarten weiß, jetzt ist der letzte Spieltag gespielt, jetzt wissen wir, der geht dahin, der geht dahin. Nein, ein oder zwei Wochen später findet erstmal das Champions League Halbfinale statt. Und dann können wir erst darüber reden, was daraus sich noch ergibt. Und von daher, weiß ich nicht, also so ein offener Brief, wohl gemeint, aber so manche Sachen hat er auch absichtlich ausgespart, werfe ich ihm jetzt einfach mal vor. Da fehlt mir nach wie vor so ein bisschen Hintergrundinfo, warum das alles jetzt gedauert hat, dass man sich erst im Dezember trifft und jetzt im April nochmal nachschärfen muss, weil es scheinbar nicht genau genug war. Das ist einfach zu wenig.
Und letztendlich widerspricht er nicht gerade, aber das sind ja zwei verschiedene Themen. Also er wirft Unwissenheit vor, aber die Kritik ist ja, dass wir noch nicht wissen, welcher Platz für was langt. Ob das mit den Mannschaften abgesprochen ist oder nicht, ist ein ganz anderes Thema. Entscheidend ist, dass das eben die Fans, mit uns hat es auf jeden Fall keiner abgesprochen, vielleicht auch nicht so wichtig, aber die Kernkritik, dass du zu Saisonende noch nicht weißt, in welchem internationalen Vergleich du nächstes Jahr spielst, die ist ja unabhängig davon, ob das mit den Vereinen abgesprochen ist oder nicht.
Und ich finde schon auch wichtig, wie das bei den Fans ankommt, weil der Handball will ja wachsen. Das geht halt nur über das Interesse der Zuschauer, der Fans. Und der Handball hat ja so ein Talent dafür, Dinge so ein bisschen kompliziert zu gestalten. Also auch Hauptrunden mit mitgenommenen Punkten und ja, dann genau. Der da und hier hin und der überspringt diese Runde und der muss noch Playoff spielen. Das führt ja nicht dazu, dass Leute irgendwie sagen, okay, das verstehe ich intuitiv, das interessiert mich, da bleibe ich dran. Und hier ist es ja auch ein Stück weit so, ne? Also alleine, dass ihr jetzt schon in mehreren Folgen offensichtlich darüber diskutiert. Ich saß jetzt gerade mit Lukas Jürgensen mal auch zusammen, ein bisschen länger, und fragte ihn dann, habt ihr das eigentlich verstanden? Und er so, ja, wir müssen halt das und das und dann sind wir doch in der Champions League. Also, oder?
Oder kommt nicht bei jedem. Ja. Am Ende immer noch so ein Oder, weil niemand auch so wirklich sagen kann, habe ich es jetzt kapiert.
Ja,
das ist
so
echt krass. Ja. Und das ist einfach zu wenig. Das ist einfach zu wenig für eine Sportart, die sich dann auf der anderen Seite irgendwie dafür feiert, dass sie in Köln auf dem Glasboden spielt und dann sagt, damit erreichen wir jetzt die letzten 10%, die Handball noch nicht mögen. Also das beißt sich in meinen Augen total.
Und das heißt ja gar nicht, dass die Motive schlecht sind, seine eigenen Titel stärken zu wollen, in der Relevanz und so. Das ist ja alles verständlich.
Genau, also es sind viele, also die Champions League aufgewertet wurde, die Euro League aufgewertet wurde. Das ist ja alles, sind alles gute Sachen. Kritik ist eben diese Qualifikation, dass das eben nicht klar ist.
Was ja eigentlich ausschließlich daran liegt, dass sie per se nur drei deutsche Mannschaften dort haben wollen. Sonst hättest du das ja ganz easy lösen können.
Ja.
Plus Champions League-Sieger sollte er nicht unter den Top 3 in der Liga sein.
Genau.
Eine Kurzmeldung hat uns vor allen Dingen ein Schmunzeln auf das Gesicht gezaubert, denn Stefan Kretschmer kann scheinbar über Bannerwerbung lesen. Es ist etwas faszinierend, dass er sich vor seinem eigenen Podcast da mit Schmieso, ne? Mhm. Dass er da gesagt hat, dass bei Kiel ja Hopfen und Malz verloren wäre. Chapeau übrigens nochmal für dieses Wortspiel. Denn er hat endlich gemerkt, dass wir Flensburger Pilsner in der Halle haben. Das liegt daran, dass der Förde Show-Konzept da auch Caterer ist, Stefan. Und zwar seit 8 Jahren oder
neun Jahre. Und ich glaube, das ist auch, also das war ja damals relativ zeitgleich, dass Flens Sponsor der Ostseehalle und Sponsor bei Holstein wurde.
Holstein, ja.
Das war so zweimal einen großen Fuß in Kieler Sportart reinzukriegen. Das war ja wirklich so eine Links-Rechts-Ohrfeige. Denn da waren ja die Kieler immer stolz drauf, dass sie kein Flensburger Bier verkauften. Und der jetzt, also ich freue mich seit 9 Jahren darüber, dass es da endlich was Vernünftiges zu trinken gibt.
Ja, jetzt kann sich auch Kretschmer darüber freuen und viel mehr brauchen wir dazu gar nicht sagen. Er sollte vielleicht ein bisschen aufmerksamer durch die Hallen laufen. Worüber wir vielleicht doch nochmal ein paar mehr Worte verlieren sollten, ist, und wir haben es letztes Mal angesprochen, die Abstiegsrelegation in Dänemark. Jetzt ist es wirklich soweit, also wir waren so verblieben in der letzten Folge, dass ich sagte, ah, ich sehe da noch einige Schwierigkeiten auf Heu zukommen. Sven war eher so, Kolding schlägt die auf jeden Fall. So, und dann kam auch das erste Spiel, Kolding verliert mit 9. Und Sven natürlich mir als erstes geschrieben, so nach dem Motto, ja hier, guck mal. Und ich sage, ja gut, okay, dann lasse ich dir den Punkt gelten, scheinbar ist es dann doch einfacher. Dann kommt das zweite Spiel aus diesem Best of Three, was sie, glaube ich, mit 4 Toren verlieren. Und jetzt das dritte haben sie auch mit.
Was Heu mit 4 verliert.
Ja, Heu
genau. Verliert. Also wo man im ersten Moment noch nicht dran dachte, ach ja, es ist Best of Three. Genau. Wo man im ersten Moment dachte, okay, in der Summe hat Heu das geschafft, aber dann, ach scheiße, ist
kommt ja noch
Best
ein Spiel.
Kommt noch ein Spiel.
Ja, und das haben sie dann auch noch verkackt.
Richtig. Und das haben sie dann wirklich verkackt.
Ja. Das ist wirklich unglaublich. Also ich hatte es schon wieder ganz verdrängt, dass Kolding ja von Anders Egger trainiert wird. Also für ihn natürlich eine super schöne Geschichte, dass er in die erste Liga kommt. Aber das hat dermaßen Auswirkungen, wir haben es schon letztes Mal angerissen, was wird jetzt mit Lasse Andersson? Also dass ein Spieler seines Kalibers in die zweite dänische Liga reingeht, ist in meinen Augen absoluter Blödsinn. Ich glaube auch, dass Berlin sich da schon sehr in Stellung gebracht hat, auch wenn jetzt, glaube ich, Bob nochmal drauf angesprochen wurde und gefragt wurde, wie sie sich dazu denn jetzt verhalten. Er sagte, die sind jetzt mal eben abgestiegen, wir lassen jetzt Lasse einmal kurz in Ruhe. Aber ich glaube schon, dass da im Hintergrund auf jeden Fall Dinge schon passiert sind. Ich kann mir unmöglich vorstellen, dass er dorthin geht. Bin aber weiterhin für meine Verschwörungstheorie offen, dass er einfach zu uns kommt, näher an seiner Familie dran ist, Pütlik dafür im Sommer schon nach Berlin geht. Ihr seid alle eingeladen, diese Verschwörungstheorie mitzuteilen.
Ich finde sie gut.
Weil man muss ganz ehrlich sagen, dann soll Lasse doch bei uns seine letzten 2-3 Jahre machen. Er ist nah an der Heimat dran. Kein Schlechter auf der Position. Ich sehe Janik grinsen, also stimmt's.
Nee, ich habe mich damit noch nicht so gedanklich befasst. Obwohl du mir das ja schon mal geschrieben hast.
Ja. Ich jetzt gerade also für alle, die nur zuhören, David spricht seit Wochen über nichts anderes mehr.
Ich möchte nur einmal, dass so ein richtig völlig sinnloser Hottake stellt.
Sehr überzeugt davon, dass Simon nächste Saison hier spielt und fand auch im letzten Spiel gegen Lemgo war das irgendwie auch zu gefühlt zu sehen, ohne dass ich es wüsste. So, also da war wieder was an Ausstrahlung auch.
Er hat auch sehr viel mit dem Publikum wieder interagiert.
Ich glaube, er hat das Maß jetzt gefunden. So, ne? Also das Maß, womit wir ja auch okay ja,
oder,
sind.
Oder er hat einfach verstanden, also wahrscheinlich wird Berlin ihm auch gesagt haben, Flensburg gibt nicht nach, die bestehen auf Summe X, wahrscheinlich 1,5 Millionen.
Wir nicht.
Und die bezahlen wir nicht. Und dass er dann sagt so von mir, okay, meine Taktik, sich mir das mit den Fans anzulegen, das ist ja nur Mutmaßung, aber um das Druckmittel zu haben, die wollen mich ja auch nicht mehr, ist nicht aufgegangen. Und jetzt versucht er halt eben, kleine Brötchen zu backen. Ja.
Man muss sich vielleicht nochmal abschließend die Frage stellen, bevor wir dieses Thema Heu dann auch zumachen. Wie kann das sein, dass ein Verein, der seit seinem Aufstieg letztes Jahr, also zu den finanzstärksten 4 Clubs dieser dänischen Liga gehört und jetzt so sang- und klanglos runtergeht? Also ich glaube auch ein Michael Damgaard, der geht jetzt nach einem Jahr auch schon wieder weg. Der will dann irgendwie jetzt doch nicht mehr bei Heu weitermachen. Ich weiß nicht, was bei diesem Verein los ist. Also mit dem Personal, was sie da geholt haben, was sie da an Arbeit reingesteckt haben und wie ambitioniert sie sind, dann wirklich hier gegen Kolding da so dermaßen in der Relegation unterzugehen. Ich weiß nicht, hast du da aus fachmännischer Sicht eine Erklärung?
So unerklärbar. Also auch tut mir auch für Hamburgs Wanne leid, der da auf Linksaußen spielt. Mhm. Die haben ja einen Till Klimke im Tor, die haben auch andere erfahrene Rückraumspieler, aber ja, vielleicht ist es genau das, dass das nicht so richtig gewachsen ist, sondern dann
keine gefestigte Mannschaft
werden sollte.
Eingekauft, erzwungen das Ganze.
Und
Paris.
Ja, hochspannend jetzt, ne? Lasse Andersson, Janne Green geht da ja auch hin oder sollte da hingehen von Paris. Und mit Axel Mansson ja auch ein schwedisches Top-Talent. Der wird ja auch nicht in die zweite dänische Liga gehen, weil der muss ja sehen, dass seine Entwicklung irgendwie weitergeht. Also da könnten einige Spieler irgendwie zurück auf dem Markt sein. Aber für euch als Fans unterstelle ich euch jetzt einfach mal, ist das doch, also als Fans eines Traditionsvereins, seht ihr das doch wahrscheinlich nicht ungerne, wenn das so ähnlich
ist wie Kolstad. Wenn so etwas schief wird. Wie Kolstad quasi, genau.
Genau.
Tatsächlich.
Also jedes Projekt, was kaputt geht, ist ein kleiner Traum.
Ein kleiner Sieg für den alternativen oder für den altmodischen Handballfan, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube auch, dass das dieses Hochgezüchte mit Finanzspritzen innerhalb von kürzester Zeit einfach zum Scheitern verurteilt
ist. Das ist der Kernpunkt. Also innerhalb kürzester Zeit. Also wenn, nehmen wir Magdeburg. Magdeburg ist auch finanziell offensichtlich eine andere Liga mittlerweile. Aber das haben die sich nach und nach erarbeitet. Da sind sie hingekommen. Das ist nicht kein Geschenk. Da ist nicht irgendwie ein Investor gekommen, der plötzlich gesagt hat, ich habe jetzt hier eine Menge Geld und kaufe mir eine tolle Mannschaft zusammen.
Magdeburg ist kein spannendes Projekt.
Genau,
sondern Magdeburg-Verein.
Genau.
Und es hilft halt einfach, man sieht es, so unliebsam dieser Superclub auch einfach ist. Wenn sie den da, was haben sie den 2-3 Mal gewonnen? Das ist einfach dermaßen viel Geld für Handballverhältnisse. Damit kannst du einen Kader machen, einfach dir zusammenschrauben, der dann halt auch in der Bundesliga so weit oben spielt und jetzt auch Champions League absolut Favorit ist. Weil das einfach, wie gesagt, eine ganze Menge möglich macht. Und ich glaube, Benno Wiegert hat es auch mal so gesagt, das ist halt ein Teil des Jobs. Also natürlich fahren wir da hin, man kann dieses ganze Event auch nicht geil finden so, aber wenn du da dich für qualifiziert hast, dann nimmst du die Kohle mit, weil das dermaßen viel Sicherheit gibt für eine Vereins- und Kaderplanung. Das ja, muss man leider mit zwei verschiedenen Blickwinkeln sehen, so, es ist einfach so. Etwas, was unsere Saison auch tangieren könnte, wie gesagt, bei Roy könnte es ja dazu führen, dass Berlin jetzt einfach sagt, gut, dann brauchen wir Pütlik jetzt im Sommer nicht, dann kriegt ihr halt weniger Ablösesumme, das würde uns schon mal betreffen. Die nächste Personalie könnte dann Viggo Kristjansson sein, der ist ja jetzt für 2027 auch eigentlich erst verpflichtet worden, aber auch da ist natürlich das Gerücht naheliegend, wenn die SG will und Erlangen jetzt weiterhin da unten eher eine untergeordnete Rolle in dieser Liga spielt mit einem super Viggo Kristjansson, der echt angekommen ist und super eingeschlagen hat. Gibt der sich dann noch ein Jahr, ähnlich wie einem Marco Grigic, hätte der sich noch ein Jahr Eisenach geben sollen. Aber Viggo Kristjansson hat jetzt Bänderprobleme im Knie und seit dem 29. März hat er nicht mehr gespielt. Ob der für den Saisonendspurt fit ist, ist absolut fraglich. Also der Verein lässt das noch so ein bisschen offen, weil natürlich auch dort der Abstand zu den Abstiegsrängen, glaube ich, nur noch 5 Punkte beträgt von Erlangen. Die brauchen ihn da händeringend. Ist aber dann die Frage, wenn er jetzt wirklich den Rest der Saison ausfällt, wollen wir ihn dann früher holen? Bringt uns das was, jemanden zu verpflichten vorzeitig, wenn der nicht die komplette Vorbereitung zum Beispiel dann dabei ist? Ich weiß nicht, hast du da...
Ich glaube, das ist kein Thema, was die SG in die Bredouille bringt, weil der Spieler erst ab 27 eingeplant ist. Ja, Punkt.
Ja.
Eigentlich sagt der Sönke setzt den Punkt. Nee, also, schöner Punkt. Also auch weil man ja, also Axel Horgen, der Vertrag wurde ja verlängert, habt ihr, glaube ich, gar nicht als so bedeutsam eingestuft. Ich fand es eigentlich schon ein guter Move, auch im Sinne der Kontinuität. Und eigentlich muss man ja auch mal einen Shoutout an Niklas Kirkelöcke loswerden, der echt in den letzten Wochen, finde ich, einen super Job macht.
Stark aufgedreht,
und,
ja. Voll.
Ist ja, war ja oft so dann der Wackelkandidat, wo man dann überlegt hat, könnte der schon früher zu Fredericia gehen? Glaube ich nicht. Nee, also ich finde den stark im Moment. Natürlich kann das auch dann wieder bergab gehen. Hoffentlich nicht mehr in dieser Saison. Deswegen glaube ich nicht, dass Kristjansson da aktuell ein Thema ist für früher.
Dann will ich euch noch auf eine letzte Prognose festnageln. Wir haben jetzt noch 4 Spiele, genau, zu Hause. Nee.
Drei, ne?
3 Spiele sind es jetzt nur noch. Eisenach zu Hause.
4.
4 Spiele.
Okay.
Also Magdeburg auswärts.
Ja, stimmt, das Magdeburg-Spiel verschoben ist, haben wir.
Genau, Magdeburg und Berlin auswärts und zu Hause gegen Eisenach.
Und in Stuttgart.
Stuttgart ist das noch auch, genau.
Nicht zu unterschätzen.
Ja, nicht zu unterschätzen, haben wir uns auch gerne mal peinlich angestellt. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir Eisenach und Stuttgart, die denkbar leichteren Gegner vom Papier her, dass wir die schlagen. Was würdet ihr zu diesen... Ja, 2 Top-Spielen sagen, diese 4 Plus- oder Minuspunkte, wie auch immer man dazu stehen möchte. Also wie gehen wir da raus? Wie seht ihr SG, wir haben gerade drüber gesprochen, von der Stabilität eigentlich verbessert, bessere Mentalität auch. Wir kriegen die Abwehr ein bisschen besser in den Griff. Aber fangt ihr erstmal an. Ich bin wahrscheinlich zu pessimistisch. Ich will erstmal euch was geben.
Also du möchtest jetzt einen Ausblick auf den Rest der Saison haben quasi.
Sagen wir mal so,
was sind unsere Erwartungen?
Wie viele Minuspunkte holen wir noch?
Wie viele Minuspunkte?
Ist vielleicht also, einfacher so rum.
Also ich sag, wir von den letzten 4 Spielen gewinnen wir 2. Am letzten Spieltag in Berlin verlieren wir nicht und wir spielen Champions League nächste Saison.
Mit European League Titel oder ohne?
Das lasse ich jetzt mal dahingestellt.
Gut, okay, nehmen wir nur die Liga erstmal.
Nur die Liga. Das ist meine Prognose.
So, Sönke sagt ja, wir gewinnen beide Topspiele.
Ja, also beziehungsweise, nee, eigentlich sage ich vielmehr, ich glaube, dass Berlin nicht alle Punkte noch holt. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir am letzten Spieltag in Berlin verlieren. Das könnte ich mir wirklich vorstellen. Ich glaube aber trotzdem, dass es für Berlin nicht langt, uns den zweiten Platz abzunehmen. Das heißt, Berlin wird vorher noch irgendwie Punkte lassen.
Wer war da jetzt noch übrig?
Letztes Mal wolltest du das auf gar keinen Fall wissen.
Ja, wenn wir es jetzt nochmal machen, dann müssen wir es jetzt nochmal
machen. Hannover zu Hause haben die, in Eisenach und in Melsungen.
Genau. Hm. Ja, für Hannover geht es um gar nichts mehr. Die werden ihren vollen, die Saison ist durch für die. So, ja. Von daher, okay. Sönke sagt auf jeden Fall vor Berlin Platz 2.
Genau, wir werden Zweiter, genau, am letzten Spieltag wird es wahrscheinlich nicht mehr darum gehen, ob wir Zweiter werden, sondern da sind wir schon mit 3 Punkten vor.
Wir lassen jetzt auch mal diese ganzen Schweinetheorien, nenne ich sie jetzt einfach mal, weg. Nach dem Motto, Clubs haben ein Interesse, dass Berlin am Ende Zweiter wird, damit die Clubs, die oben unter sind, dann vielleicht auf diesen dritten Platz schielen können. Weil wenn wir dann in diesen Gefilden landen, das ist mir dann sogar zu wild.
Das war ja nur Kiel, die da theoretisches Interesse dran hätten. Und wenn, dann haben die das erst in den letzten 10 Minuten wieder in Erinnerung gekriegt. Weil die ersten 50 Minuten haben sie zumindest so gespielt, dass sie gewinnen wollten. Die letzten 10 Minuten war entweder die Kraft zu Ende oder denen ist eingefallen, dass es doch besser wäre, wenn Berlin Zweiter wird.
Ja, vor allen Dingen, weil sonst sind sie ja, wenn es ganz blöde läuft, aus dem kompletten europäischen Wettbewerb raus. Das Thema hatten wir ja letztes Mal durch diese Nachrückergeschichte des Vizes des DRB-Pokals. Also ich bin da, wie gesagt, ein bisschen pessimistischer. Ich glaube schon, dass wir beide Topspiele am Ende verlieren werden und dann nur Dritter werden. Aber wie gesagt, ihr wolltet jetzt die European League nicht mit reinnehmen, aber ich sag, wir regieren einfach die European League. Und dann ist mir das völlig egal, dass wir Dritter werden. Und von daher, ich glaube, dass das der einfachste Weg ist, weil Magdeburg nächste Woche zu Hause können sie die Meisterschaft klar machen gegen uns. Die werden wie die Schweine kämpfen. Ich glaube nicht, dass wir da eine Chance haben.
Was sagt Yannick?
Ich dachte, ich dachte, ihr vergesst mich vielleicht.
Nein, natürlich nicht.
Ich würde eigentlich mit David gehen. Also Magdeburg und Berlin sind für die SG einfach traditionell sehr schwierige Auswärtsspiele. Berlin zumindest jetzt seit ein paar Jahren, war ja früher mal anders. Ich sag, die gewinnen in Berlin, verlieren in Magdeburg aus genau dem Grund. Die werden super heiß sein. Die gewinnen in Berlin so. Und sind nicht auf die Euroleague angewiesen, aber haben sie ja vielleicht vorher schon im Sack so, ne? Das kann das natürlich dann wieder ein bisschen drehen, aber.
Genau, also wir haben ja keinerlei Spannung mehr im letzten Spieltag, wenn wir wirklich die European League gewonnen haben. Dann können wir gegen Berlin verlieren, das ist alles egal.
Und nicht mehr von Platz 3. Und ja, dann kommen wieder diese Dinger, Berlin müsste dann. Vielleicht hat die SG sogar am Ende ein Interesse daran, dass Berlin gegen die SG gewinnt.
Genau,
und
das damit
die Zweiter wäre
da. Da sind wir dann nämlich wieder in dieser Geschichte.
Das ist dann ganz wild, ja.
Jetzt ist es wild, ja. Das wollte ich auch sagen.
Apropos wild, wir brauchen mindestens, unsere geneigte Hörerschaft weiß das, ein Apropos-Überleitung pro Episode und die ist genau jetzt angekommen. Wir sind nämlich bei einer Kategorie, die müssen wir vielleicht einmal kurz für die Leute erklären, die es denn hier wirklich zum ersten Mal hören und die nennt sich Konter Classics. Ich habe im privaten Rahmen das große Archiv der Konter mal geplündert und wir haben teilweise auch schon Ausgaben hier dabei gehabt von, Anfang der 80er, also richtig geile Dinge. Jetzt inzwischen sind wir bei einer Ausgabe, die ist vom 20.12.97 und wir begrüßen in der Hölle Nord GWD Minden. Vom Cover grinst mich ein Matthias Hahn an. Es sind wunderschöne Zeiten und ein Artikel daraus ist die Rubrik Bundesliga-Geschichten und die Überschrift heißt Starker Tobak in Nettelstedt. Und ich würde einfach mal unseren Gast der heutigen Sendung bitten, euch diese Geschichte zum Besten zu geben, weil sie ist doch wirklich sehr amüsant. Es dreht sich, wir können ja schon ein bisschen anteasern, um Talat Dzhubaev, der ja momentan auch ein bisschen in den Medien steht, beziehungsweise wo könnte er nochmal seinen nächsten Job antreten. Auch hier geht es um Talat Dzhubaev, aber mal aus einer ganz anderen Sicht.
Bin sehr gespannt, ich kenne es ja noch nicht. Ich bin übrigens überrascht in einem Fan-Podcast, dass nach über einer Stunde noch nicht erwähnt wurde, dass der THW seine schlechteste Punktebilanz seit 23 Jahren hat.
Also, das ist
dachte, das wir treten Wohnung. Nicht nach unten.
Erstmal das, schöner Sendungstitel. Und vor allen Dingen, es ist ja nur noch so ein Nebengeräusch. Also Niederlagen vom THW trudeln ja momentan so dermaßen ein. Das ist diese Überheblichkeit, endlich können wir sie uns mal leisten.
Unser Mann in Kiel macht ja seinen Job.
Nachdem wir jetzt hier wirklich die Derbys dieses Jahr nicht so gut bestritten haben.
Also, auf geht's. Talat Dzhubaev vom Handball-Bundesligisten TuS Nettelstedt hat in einem am vergangenen Mittwoch erschienenen Interview der Sportbild mit seinem Trainer Lajos Mokshay abgerechnet. Man spiele derzeit grauenvoll, weil die Mannschaft nicht funktioniert. Sie funktioniert nicht, weil wir mit Lajos Mokshay einen ahnungslosen Trainer haben, sagte der zweimalige Welthandballer des Jahres. Dzhubaev reagierte mit dem Interview in der Zeitschrift offenbar auf angebliche Versuche aus dem Umfeld des Vereins, ihn ohne sein Wissen beim Ligakonkurrenten SC Magdeburg angeboten zu haben. Für jeden Menschen, Zitat, für jeden Menschen mit Selbstachtung ist solch eine Situation äußerst unangenehm. Aber wenn man mich nicht mehr will, will ich auch nicht, drohte der spanische Nationalspieler mit seinem Weggang. Er habe interessante Angebote aus Barcelona und der Bundesliga. Dzhubaev warf seinem ungarischen Coach unter anderem mangelndes Fachwissen, schlechtes Training und Konzeptlosigkeit in taktischen Fragen vor. Er hat vom ersten Tag an alles falsch gemacht. Er macht falsches Training, wir haben kein Konzept in der Abwehr, wir haben keines im Angriff, so Dzhubaev. Er sei aufgrund der mangelnden Saisonvorbereitung in ein Formtief geraten. Im August konnte ich das noch kompensieren und habe normal gespielt. Im Oktober einigermaßen, jetzt im Dezember schlecht und bald treffe ich gar nichts mehr.
Und alles ist die Schuld von Mokshay.
Einmal in seiner Karriere in Spanien habe er auch mal einen schlechten Trainer gehabt. Aber der hat uns wenigstens so spielen lassen, wie wir es wollten, kritisierte der gebürtige Kirgise die taktischen Fesseln, die Mokshay der Mannschaft anlege. Dennoch ist Dzhubaev davon überzeugt, am Ende der Saison mit dem 6. Platz abschließen zu können. Dafür sind wir trotz Lajos Mokshay stark genug. Schon seit Wochen schwelt in Nettelstedt eine Krise an allen Fronten. So hatten sich die Spieler vor einiger Zeit mit 13-1 Stimmen gegen den Trainer ausgesprochen. Dennoch hielt Handballchef Reinhard Heidemann an Mokshay fest. Stattdessen kündigte Manager Karl-Heinz Thiemeier an, seine 5-jährige Tätigkeit für den Verein zum Jahresende aufzugeben.
Stark.
Als, kann man mal so machen. Halt, ja. Mal als Trainer vor allen Dingen weiter, wenn 13 Stimmen in deinem Team gesagt haben, du sollst gehen. Also, in der Form, ich glaube, so fies waren wir die ganze Saison nicht zu Pajo, wie er hier zu Mokshay. Das möchten wir mal kurz festhalten. Ja, wenn ihr solche und weitere großartige Perlen des Lokaljournalismus weiterhin hören wollt, dann bleibt unser Podcast. Und wir sind nämlich am Ende angelangt. Ja. Ihr findet uns für weitere Informationen auf Instagram @schönesdingweiche und lasst uns auch gerne eine Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Wir
bedanken uns. Hört man natürlich auf saz.de und den bekannten Podcast-Plattformen. Auch wir freuen uns. Wir haben ja den gleichen Erscheinungsrhythmus, wenn ihr nächste Woche schon wieder dabei seid. Denn das muss ich natürlich noch einschieben. Wir haben Live-Podcast.
Stimmt.
Nächste Woche Dienstag, Johannes Goller und Kevin Möller sind da. Und aufgrund des hohen oder großen Interesses wird es auch einen Livestream geben.
Ah, cool.
Von der Geschichte kostenlos. Allerdings müsst ihr eine Mailadresse da lassen. Aber dann könnt ihr euch das anschauen. Ich glaube, das könnte emotional und auch sehr unterhaltsam werden mit den beiden.
Stellt ihr die Frage, ob Goller vielleicht doch noch bleibt? Oder ist auch das Thema beendet?
Gucken, wie die Stimmung ist.
Wir freuen uns auf jeden Fall sehr darauf. Danke, dass du hier warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, dass wir uns nicht hier zu den Profis ins SAZ-Gebäude begeben müssen, sondern dass der große SAZ hier sich hier in die Niederungen der freien Radios herunterbegibt. Sehr schön.
Ja, danke, dass ich kommen durfte, beziehungsweise danke, dass ihr auch irgendwie meine Gäste wart. War ja irgendwie, ist da so ein Mischwerk.
Ja.
Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Danke.
Auf jeden Fall.
Danke. Dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als Schönes Ding Weiche.
Schönes Ding Weiche.